Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola, buenas. Bon dia aus dem Camp Nou. Ihr hört es. Mein Name ist Alex Troika und ja, ich bin mal wieder nach langer, langer Zeit im Camp Nou, denn Xavis erstes Spiel steht an oder stand an zum Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast anhört. Da dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, vor Ort zu sein und mir mal anzugucken, was der FC Barcelona unter Neucoach Xavi, dem großen Hoffnungsträger des Barcelonismo, so zustande bekommt. Das Spiel geht in ungefähr 4-5 Minuten los. Die Stimmung ist ganz gut. Das Stadion ist recht gut gefüllt. Ich würde tatsächlich sogar sagen, es ist voller als zuletzt. Natürlich kommen die Spanier gerne oder die Katalanen in dem Fall gerne noch etwas später ins Stadion. Also es wird sich in den nächsten 5 Minuten noch etwas mehr füllen. Und jetzt Moment, jetzt brandet ein wenig Applaus auf. Ja, ihr hört es, auf Bestellung quasi skandiert das Camp Nou Xavis Namen. Also der Barcelonismo ist ein bisschen wiederbelebt worden. Ich würde schätzen, so 5 Minuten vorm Spiel sind 60, 65, 68.000 im Stadion. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Auf jeden Fall besser gefüllt als zuletzt. Natürlich noch nicht annähernd ausverkauft, also man sieht noch viele Lücken, aber auch ziemlich voll, denn es ist ja ein riesengroßes Stadion. Also ja, wir sind guter Dinge hier im Stadion, im Camp Nou. Mal sehen, wie das so wird. Ich melde mich später wieder und gebe vorzeitig schon mal ab. Minuten gespielt und die Barca-Anhänger sind nicht gerade happy mit dem Schiedsrichter. Erst wurde Elfmeter gefordert, den es nicht gab, dann wurde es sehr, sehr laut und kurz darauf gab es irgendeinen Freistoß für Espanyol, der erst richtige Gemüter erregte. Also langsam, nach einer Viertelstunde, kommt Derby-Stimmung auf. Ihr habt gerade live gehört, wie es Elfmeter für den FC Barcelona gibt in der 46. Minute. Memphis geht zu Boden. Tatsächlich. Tatsächlich war die Szene just, wo ich sitze, an der Eckfahne. Und in live hätte ich gesagt, also ich bin natürlich auch wieder weit weg, weil im Camp Nou ist man immer weit weg, deswegen natürlich schwer einzuschätzen, aber ich hätte gesagt, der könnte durchaus etwas geschunden sein vom Kollegen Memphis. Mal sehen, wenn ich zu Hause bin und mir das in Ruhe ansehe, wie ich das dann bewerte, aber von hier aus schon etwas schmeichelhaft, hätte ich jetzt fast gesagt. Zumindest die Espanyol-Spieler beschweren sich ein bisschen. So, Memphis hat sich den Ball natürlich geschnappt. Also er holt den Elfmeter raus und will ihn auch reinhauen. Mal schauen, ob das klappt. Ihr seid also live mit dabei. So, Memphis legt sich die Kugel zurecht. Der Schiedsrichter instruiert den Keeper. Und jetzt könnt ihr gleich live hören, ob der Ball drin ist oder ob er nicht drin ist. Achtung, Memphis steht bereit. Memphis ist entschlossen. Und Gold! Barcelona! Marca Memphis! Gol! Ja, das Camp Nou ist nicht happy. Barca mit Mega-Dusel zweimal hintereinander. Mega, mega, mega Dusel. Es ist so laut, ich höre mein eigenes Wort nicht. Der Grund fürs Pfeifkonzert ist aber natürlich, dass ein Barca-Spieler in Nähe der Espanyol-Eckfahne auf dem Boden liegt. Und Espanyol hat den Ball nicht ins Ausgespielt und der Schiedsrichter hat das Spiel nicht unterbrochen. Und deswegen gab es ein ohrenbetäubendes, in den Ohren schmerzendes Pfeifkonzert. Und am Ende dieses Pfeifkonzerts war ein Kopfball ans Gebälk. Wie ihr hört, das war der Schlusspfiff. Der FC Barcelona gewinnt beim Trainerdebüt von Xavi Hernandez unterm Strich ziemlich glücklich mit 1:0 gegen Espanyol. Also Barca gewinnt das Derby Barceloni. Das Ergebnis stimmt zumindest. Spielerisch stimmte es mitunter schon auch. Aber es war schon auch eine Menge Dusel dabei, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, der Elfmeter war ziemlich, naja. Ja, und hinten raus muss Espanyol eigentlich eine dieser zwei Monsterchancen zumindest machen. Den Freistoß klammer ich aus, der war trotzdem gut getreten. Aber dieser Kopfball, einer von diesen Kopfbällen darf schon reingehen. Also Barca unterm Strich durchaus der glückliche Sieger. Ja, das war's von mir im Camp Nou. Schöne Grüße ins Studio zurück zu Nils und hasta la próxima. Bye bye, ciao ciao, servus.
Ja, und da sind wir zurück im kalten, grauen, tristen Nürnberg im Studio. Zumindest bin ich hier. Ich glaube, Alex, der genießt immer noch das Leben in Barcelona, hat ja noch ein paar Spiele vor sich. Also, moin Alex, ich denke mal, dir geht's ganz gut. Nicht nur wegen der drei Punkte, auch wegen Barcelona hat dich wieder. Servus.
Hola, ¿qué tal aus Barcelona? Schöne Grüße, ja. Diesmal haben wir mal getauscht, ne? Diesmal bin ich mal unterwegs.
Sonst wurde ja auch mal Zeit.
Ja, wurde ja auch mal Zeit tatsächlich. Sonst bist du immer in Madrid. Diesmal bin und ich bin daheim und bin neidisch und sehe deine Bilder auf Instagram und überall und werde halt richtig neidisch, weil es in Nürnberg so arschkalt ist und regnerisch. Und jetzt haben wir mal den Spieß umgedreht. Diesmal war ich unterwegs im Stadion, ein bisschen Groundhopping gemacht. Ich glaube, da mache ich dich neidisch mit. Schönes Wetter hier, schön, so 13, 14, 15 Grad hat es manchmal. Heute ist zwar ein bisschen regnerisch, aber die letzten Tage war völlig okay. Also ich kann nicht klagen.
Sei dir gegönnt. Ich glaube, unsere Patreons, der Miguel und auch die Aurelia, waren auch wieder in Barcelona am Camp Nou dabei. Wir haben ja schon gehört, was bei dir so alles los war. Da wollen wir heute noch mal ein bisschen drüber reden. Xavis Debüt, auch vielleicht noch mal den Elfmeter, den du gar nicht so schlecht eingeschätzt hast da in der Live-Aufnahme. Es gab auch noch einen strittigen Elfmeter in Sevilla, dann diese interessanten roten Karten, sage ich mal, in Granada und bei Real Sociedad. Da haben wir ein paar Themen, aber natürlich heute erstmal fangen wir an ein bisschen mit Barcelona. Du warst ja noch bei einem anderen Spiel dabei, einem besonderen Verein, sage ich mal, aber wir legen mal los mit deinen Erfahrungen so im Camp Nou. Also die Xavi-Mania ist jetzt ausgebrochen, wir haben ja die Sprechchöre am Anfang gehört, alle happy, was waren es, 74.000 Zuschauer?
Genau, am Ende lag ich ja gar nicht so falsch mit meiner Prognose. Ne? Ich habe dann etwas euphorisch 80.000 getippt, aber am Ende waren es 74 oder 75.000, also weit mehr als zuletzt. Deswegen ja, Xavi Mania, da gab es nochmal einen Ansturm. Wir erinnern uns ja, vor 2-3 Wochen waren nur 35.000 im Stadion, ne? Gegen, weiß ich gar nicht, Alaves oder Levante oder wen.
Wahrscheinlich.
Also absoluter Negativrekord quasi für Barca und jetzt schön wieder die...
Im Klassiko waren es immerhin 86.000, das war so der Spanien-Rekord weiter. Aber da jetzt 74 ist auf jeden Fall wieder ein bisschen die Formkurve geht nach oben.
Ja, und das, ja, du hast es einfach gemacht. Ich meine, ich bin ja auch runtergeflogen. Ja? Ein Patron von uns, der Miguel, Freund von uns beiden, ist auch runtergeflogen. Also die Xavi Mania auch persönlich natürlich zum Tragen gekommen. Ja, das Stadion war dann ziemlich gut gefüllt. Hast du auf jeden Fall ein bisschen gemerkt. Ich hätte mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen mehr Xavi-Sprechchöre und so gewünscht. Da gab es einen vorm Spiel. Ansonsten war da nicht so viel zu spüren, also du hast schon trotzdem noch gemerkt, es ist noch alles, also klar, es entflammt ein bisschen, es lodert ein bisschen auf, so die Stimmung und das Empfinden, aber da ist schon noch sehr viel Luft nach oben, also die Katalanen sind und die Barca-Fans sind alle noch ein bisschen vorsichtig euphorisch, so würde ich es mal nennen wollen.
Ja, das ist eine ganz gute Beschreibung. Ich würde auch kurz noch sagen, falls jetzt die Leute was noch im Hintergrund hören, Alex ist nebenbei noch in seiner Hotellobby, da wuseln immer so mal ein paar Leute durch die Kamera, falls ihr was im Hintergrund gehört, das ist Barcelona pur. Hier, ich sehe hier viele kreative Leute am Arbeiten und Bücher.
Ja, tatsächlich, muss mal kurz, also ich versuche uns hier ein bisschen immer mich runter zu pegeln, also dass es nicht ganz so laut ist für die Zuhörer, aber wenn ihr ab und zu was hört, ja, das liegt halt daran, dass ich nicht zu Hause bin und dass hier einige hinter mir arbeiten, also viele Leute mit Laptop.
Purer wieder.
Ja, so, aber gehört ja auch dazu, ne? Zu dieser Live-Aufnahme.
Genau, jetzt mal wieder mal was anderes, nicht nur hier in der sterilen Box wie ich in Nürnberg, also alles gut. Die Euphorie hält sich noch gedeckelt, das war ja an sich die erste Hälfte Fußball schon wieder, es sah ein bisschen mehr wie Barca aus, es waren wieder ein paar schnelle direkte Kombinationen außen, Gavi natürlich gut gespielt und die anderen Jungs haben das auch ganz gut gemacht. Wie war das, der Abde hatte ja auch noch eine ganz gute Chance, Busquets noch seinen Schuss, der kann schon auch mal reingehen, also... Ich glaube, Xavi hat die Mannschaft erreicht und es funktioniert. Es sind da schon ein paar Elemente gleich, hat man vielleicht schon gesehen. Aber am Ende natürlich, wie du auch gesagt hast, viel Glück dabei gewesen, dass Espanyol von diesen zwei Top-Chancen keine macht und dann auch noch der Freistoß da an den Pfosten geht. Ich bin mal gespannt, ob das Glück, was Xavi jetzt hatte, ob sie das auch noch dann gegen Benfica haben. Also das hätte auch anders ausgehen können am Samstag.
Ja, absolut. Und vor allem, ich habe es auch unserem Patron Miguel gesagt, ich glaube, Xavi hatte zum Amtseintritt dieses Glück, das Koeman nicht mehr hatte. Also unter Koeman hätten die dieses Spiel nicht gewonnen. Da wäre dieser Kopfball rein oder einer von den beiden Kopfbällen, entweder der Pfosten oder der andere. Also das waren Monsterchancen. Da hatte Barca auch Dusel, auch natürlich beim Elfmeter, kann man noch kurz ansprechen. Ja. Ich habe es natürlich dann, also im Stadion, klar, nimmst du das so wahr und da bist du aber auch nicht sicher, weil du bist ja so unfassbar weit weg im Camp Nou. Das ist ja krass. Deswegen habe ich es mir natürlich zu Hause nochmal, also am Laptop in Ruhe nochmal angesehen und ja, sie hatten Glück beim Elfmeter, hatten sie Glück bei den Chancen, hatten sie Glück, sie haben wieder gewackelt. Du hast auch trotzdem gemerkt, der Start ins Spiel war gut, also die erste Halbzeit fand ich gut. Schön fluider Fußball, du hast gemerkt, was sich Xavi so vorstellt. Das sah schon ganz gut aus, aber hinten raus, Mannschaft nach wie vor, ne? Weiter verunsichert, weiter dann ein bisschen mit der Angst bekommen, geschwommen, gezittert, weil klar, diese Krisen, Wochen, Krisen, Monate kriegst du aus dem Kopf und aus einer Mannschaft jetzt nicht in 3-4 Tagen weg. Denn man darf ja nicht vergessen, so viel konnte ja Xavi mit seiner neuen Mannschaft nicht trainieren, weil ja die wichtigsten Spieler bei Länderspielen waren. Ne? Also mit Frenkie de Jong hat er wahrscheinlich 2-3 Trainingseinheiten abgehalten. Von daher, ja, unterm Strich glücklicher Sieg, nicht unbedingt verdient aufgrund der Riesenchancen von Espanyol, aber lebensnotwendig für dieses Barca, da einfach mal auch mit Glück dieses 1-0 über die Zeit zu bringen und einfach mal zu gewinnen, um ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen.
Genau, darum geht es ja auch, dass du nicht gleich 5-0 den Gegner abschießt, konnte ja keiner wirklich erwarten. Also einfach wieder irgendwie ein bisschen zurück Barca werden, in die Spur kommen und dann vielleicht so Selbstvertrauen tanken für dieses fast schon Finale gegen Benfica am Dienstag. Ich würde noch kurz über den Elfmeter sagen. Ich stimme dir zu, das war schon sehr schmeichelhaft. Klar, Cabrera springt so von hinten rein, aber es ist einfach auch undankbar als Verteidiger. Du was soll er sonst machen? Irgendwie muss er ja noch versuchen ranzukommen und er berührt zuerst den Ball, Memphis stolpert dann drüber. Wir versuchen ja immer so von 10 Schiedsrichtern, ja, da geben eben so ein, zwei Schiedsrichter dann trotzdem, weil sie irgendwie denken, oh, komm von hinten angesprungen und so. Mir ist nur eingefallen, oder auf Twitter hat das auch jemand geschrieben, warum entscheidet sich der Schiedsrichter direkt, weil es gab ja einen Kontakt und deswegen ist es dann schwierig für den Videoschiedsrichter einzugreifen, weil Kontakt gab es, deswegen keine klare Fehlentscheidung. Warum wartet der Schiedsrichter nicht ab, die Situation? Das Spiel ist ja eh unterbrochen, Ball im Aus, und lässt dann wirklich sich die Szene nochmal am Videobildschirm anschauen, ob da der Kontakt ausgereicht hat. Aber so, wenn er schon sich entschieden hat, gepfiffen hat, dann kann der Videoschiedsrichter selbst das ja nicht zurück mehr nehmen, weil es ja keine klare Fehlentscheidung war, denn Kontakt war ja irgendwo noch dabei, bei den Füßen und Beinen von Memphis und Depay. Also warum warten die Schiedsrichter da das nicht ab? Das ist irgendwie ungeschickt, finde ich.
Also für mich muss der VAR eingreifen und ihm sagen, das ist kein Elfmeter. Ich bin da ganz ehrlich. Also erst recht im Stadion hatte ich das Gefühl schon. Und nach Ansicht der Bilder, das ist einfach für mich kein Elfmeter. Da bin ich ganz ehrlich.
Klare Fehlentscheidung.
Ja, für mich ist das eine klare Fehlentscheidung. Ja, nach Ansicht der Bilder, wie gesagt. Ich mache dem Schiedsrichter nicht unbedingt einen Vorwurf, weil so wie er steht, glaube ich, sieht das schon elfmetrig aus. Also ich kann verstehen, dass er direkt pfeift. Ich saß halt quasi vom anderen Winkel. Also ich saß ja Eckfahne. Sprich, ich hatte so von oben den Blick drauf. Da dachte ich mir, boah, der Memphis hebt ab. Also mein Gefühl war live. Der will dieses Ding, der hebt ab, der merkt, da kommt ein Bein, da kommt ein Fuß ausgestreckt, eine Grätsche. Nehme ich mal dankend gar nicht, schmeiß mich mal hin und versuche mein Glück. Es hat halt geklappt, weil der Schiedsrichter drauf reinfiel. Aber der größere Fehler oder der Hauptfehler ist vom VAR gemacht worden. Der muss ihm sagen, Alter, schau dir das mal an, lauf an den Monitor. Für mich ist das kein Elfmeter, guck dir die Szene an und entscheide danach, ob dir das ausreicht oder nicht. Also, dass er nicht mal an den Monitor geht, ist der Fehler. Und VAR muss ihn meiner Meinung nach darauf hinweisen. Für mich ist das keiner. Schau es dir nochmal an. Ich würde ihn nicht geben. Das würde ich vom VAR erwarten. Nochmal, für mich ist das kein Elfmeter. Da hatte Barca und hatte Memphis einfach wirklich Glück, dass ich bin da sogar fast schon bei Schwalbe, um ehrlich zu sein. Selbst wenn er minimal touchiert wird, aber nein, das ist kein Elfmeter.
Okay. Na gut, für mich war eben diese Hürde, es gab irgendwo einen Kontakt unten, wenn auch spät, und deswegen ist das vielleicht dann nicht mehr zurücknehmbar oder keine klare Fehlentscheidung dann, bla. Ja, schwierig. Ich würde schon mal ein paar Fragen einwerfen. Wir hatten ja ein paar Fragen bekommen, auch schon teilweise für unsere Sonderfolge, die haben wir dann aber nicht mehr geschafft. Du musstest ja dann nach Barcelona, mehr oder weniger spontan. Das hat's ja auch jetzt nicht irgendwie vor 4 Wochen schon geplant.
Ja, tatsächlich, kann man ja kurz erklären. Wir wollten eigentlich Länderspielpause Donnerstag aufnehmen und ich habe dann, mehr oder weniger, wirklich sehr spontan, dann kam ja Xavi und dann schaue ich auf den Kalender und Xavi-Debüt plus dann Champions League zu Hause, komm, nimmst du mit. War komplett spontan und dementsprechend musste ich dann Donnerstag einfach noch schnell was arbeiten, alles raushauen, um mir das Weekend frei zu blocken und dann packen eben. Deswegen konnten wir leider nicht mehr aufnehmen. Also meine Schuld leider, sorry an die Zuhörer, dass da die Folge nicht geklappt hat. Jetzt wird es übrigens ein bisschen lauter hier bei mir, die reden alle lauter. Ich weiß nicht, wie man das hört im Podcast. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Ja, also nochmal, der Barcelona-Trip kam ein bisschen dazwischen. Sorry dafür, aber ich glaube, da kann man nachvollziehen.
Ja, wir holen, die Fragen sind ja nicht verloren, das holen wir nach. Bis Weihnachten wird es da schon noch irgendwas geben, auch wenn jetzt erstmal keine Länderspielpause ist und wieder ein paar englische Wochen, aber das kriegen wir schon hin. Trotzdem gibt es da auch ein paar aktuelle Fragen, waren da dabei. Zum Beispiel haben Niklas und auch Florian Mitterer das Thema Ter Stegen angesprochen. Ist er für dich noch verzichtbar und ab welcher Summe würdest du sagen, das Geld könnte Barca auch ganz gut gebrauchen? Florian hat sogar geschrieben, Wechsel würde ihm selbst auch vielleicht gut tun, dass er vielleicht auch ein anderes Team braucht, dass er da jetzt auch nicht mehr so der absolut mitspielende Faktor ist, wo ich es mal vor 2-3 Jahren war. Was meinst du zum Torhüter?
Finde ich interessant, weil auf Twitter nehme ich das auch wahr, also dass so die internationalen Barca-Fans auch immer meinen, hier, er ist nicht mehr so gut und sollte man bei einem Angebot nicht, also hier angenommen Newcastle oder wer auch immer, legt dann plötzlich den 50er, 60er, 70er auf den Tisch, sollte man da nicht vielleicht. Ich finde das schon, ja, bin da nicht ganz so der Meinung. Ich finde, also klar, er hat diesen Bock gemacht neulich vor der Länderspielpause, diesen schlimmen Fehler bei Celta, klar, aber irgendwie überstrahlt mir das viel zu sehr, wie wichtig er trotzdem für diese Mannschaft ist. Wie viele Torhüter können denn das leisten, was er leisten kann mit Ball am Fuß? Diese Passsicherheit von hinten heraus, das wird jetzt, glaube ich, unter Xavi noch krasser werden als unter Koeman, weil Xavi sich ja da wirklich auch in Interviews gesagt hat, er, im Endeffekt sind das für ihn 11 Feldspieler im Ballbesitz. Ja. Ne? So, also er wird Libero werden. Wie viele Spieler gibt es denn auf der Welt oder Torhüter, die das mitmachen können? Neuer, ja, den kriegst du nicht. Ja. Und dann hast du mit Ter Stegen schon wahrscheinlich den zweitbesten, vielleicht sogar den allerbesten mit Ball am Fuß. Also das musst du mit reinrechnen. Es gäbe, glaube ich, Onana, der Ajax-Torhüter, Ajax, der ist ja im Sommer ablösefrei. Aha. Und der war bei Barca in der Jugend. Also da könnten, natürlich könnte man sagen, wirtschaftlich gesehen, boah, ich verkaufe jetzt, wenn wir mal Fußballmanager spielen, ich verkaufe Ter Stegen für einen 50er, hol Onana for free, hab 50 Millionen Gewinn und verschlechter mich vielleicht nicht. Kann ich verstehen, aber für mich ist Ter Stegen eine Institution bei Barca und die 2-3 Wackler hat halt auch jeder Torhüter immer mal drin. Deswegen sehe ich das nicht so dramatisch, dass ich sage, der ist nicht mehr gut genug und den würde ich jetzt verkaufen. Das ist mir zu krass, diese Meinung.
29 Jahre alt, also der kann auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen, ist vielleicht ähnlich wie Varane, wenn er wechseln will, dann jetzt, wo man auch noch Kasse mit ihm machen könnte, aber ich glaube schon auch, dass er unter Xavi jetzt dann nochmal wieder mehr aufblühen wird, mehr integriert sein wird ins Spielsystem, da mal schauen. Xavi, da hat auch Niklas gefragt, gab es da irgendwie Ermittlungen von La Liga, von wegen, wie man ihn finanziert, wie Barca da überhaupt, obwohl sie keine Kohle haben, kein Gehaltsgefüge, kein Platz im Gehaltsgefüge, wie sie ihn da finanziert haben? Hast du da irgendwas mitbekommen?
Ne, Ermittlungen klingt so, als hätten sie hier wieder was verbrochen. Also ja, es gut, war nicht oder? Wie bei Markus Anfang, dem Bremen-Trainer, der da ne, seinen Impfpass gefälscht hat und dann wurde er ermittelt von den Behörden. Nee, La Liga hat das einfach überprüft. Also sie müssen ja unterm Salary Cap bleiben. Sie haben logischerweise ein weiteres Gehalt einschreiben müssen, plus natürlich die, was sind es, 5-6 Gehälter von seinen Mitarbeitern. Hat er, glaube ich, 6 Mitarbeiter mitgebracht, also die kosten alle Geld. Sprich, das muss einfach alles unterm Salary Cap passen. Dementsprechend wurde das natürlich geprüft von La Liga, aber alles gut. Also scheinbar verdient Xavi und seine 6 Mitstreiter nicht ganz so viel Geld offenbar.
Mhm. Je nachdem auch, vielleicht hat man sich doch noch mit Koeman einigen können, dass man ihm nur die Hälfte an Abfindungen zahlen wird, aber da weiß ich jetzt auch nicht viel drüber. Manuel hatte noch eine Frage, möglich jetzt, wo Fans zurück sind, Xavi zurück, Bartomeu weg, wie wäre es denn nochmal mit einem nachträglichen Messi-Abschied? Also nicht unbedingt, dass er als Spieler nochmal in einem Jahr unterschreibt, das ist glaube ich sehr unwahrscheinlich, auch wegen der Kohle, aber dass er da nochmal einen Abschied bekommt im vollen Camp Nou. Glaubst du, da gibt's noch mal was?
Hat übrigens ein Messi-Tor geschossen am Wochenende für PSG. Ich hab's nebenbei gesehen.
Sein erstes
in La Liga, aber wirklich ein echtes Messi-Tor. Ne? Wieder links da reingeschoben mit all seiner Erfahrung, Routine und Lockerheit. Da schaut aus wie ein Trainingstor. Ja, mach ich mal kurz. Da wurde ich wieder ein bisschen wehmütig, als ich das Tor gesehen habe. Ja, habe ich natürlich im Stadion auch vermisst. Ob er jetzt zurückkommt, es hieß ja, da gab ja die Aussage von, wer war's? Laporta, ne? Ich würde es nicht ausschließen, wenn Iniesta und Messi zurückkämen oder so.
Ja. Gratis können sie natürlich zurückkommen.
Unrealistisch. Ja, schwierig, also grundsätzlich schwieriges Thema, will ich mich jetzt da gar nicht zu sehr äußern. Unter Laporta generell schwer denkbar, weil ich glaube, Messi ist sehr unhappy über seinen Abgang, weil ja Laporta gesagt hat, hier, natürlich wird er unter mir bleiben und verlängern. Ja. Und dann ging ja Messi selbst davon aus, dass er verlängern wird. Ne? Kam ja angeflogen aus dem Ibiza-Urlaub, um nur schnell unterschreiben. Und dann sagt ihm Laporta aus dem Nichts, ja, nee, wir können dich uns nicht leisten. Ja. Auch nicht für 50% weniger. Also Messi hat das ja selbst gesagt, dass er da ne, alles andere als happy war. Und deswegen ist das einfach grundsätzlich schwer vorstellbar. Also ich glaube, da müssen die Wunden wahrscheinlich auch bei Messi ein bisschen heilen. Aber jetzt lass das mal mal weitergedacht, eine scheiß Saison werden bei PSG, wo sie vielleicht die Champions League nicht gewinnen. Ja. Die Ligue 1 ist Messi eh ziemlich wurscht, glaube ich. Also lass es mal keine gute Saison werden. Und vielleicht hat Barca schon so eine bessere Rückrunde unter Xavi, spielt schön Fußball, wird irgendwie Zweiter, Dritter oder whatever. Und das ist vielversprechend. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Kollege auch ein bisschen wehmütig nach Barcelona guckt. Ne? Ja. Denn die Stadt ist schon schön, kann ich berichten. Also als ich hier so ein bisschen entlang geschlendert bin am Strand von Barceloneta, dann dachte ich mir schon, ja, dem Messi könnte das hier schon auch gefallen.
Sonne und Vitamin D. Ja, wie hast du gesagt, Vitamin D ist in Deutschland. Wofür steht das D?
Für Depression. So ein bisschen. 3 Grad Regen und grau. Nee, also ich muss sagen, ich kann schon mir vorstellen, dass Messi auch nicht ganz so happy ist bei sich und in Paris und die Liga ist ihm wurscht und er ist ja im Endeffekt nur für die Champions League dort, hat er selbst zugegeben. So, jetzt lass die mal irgendwie auf.
Ne? Weil eben PSG natürlich auch die Gehaltswünsche erfüllen kann und so. Also das kommt schon auch noch immer dazu. Du hast das gute Leben in Barcelona angesprochen, das Messi genossen hat, was du jetzt aktuell mal genießt für ein paar Tage. Du hattest ja auch noch einen ganz netten Sonntag, wo du dann auch noch ein bisschen dich in Barcelona rumgetrieben hast, wo du dann in ein besonderes Stadion oder zu einem ganz besonderen Verein gegangen bist. Hast du ja auch auf in unseren Tiki-Taka-Instagram-Stories und so weiter geteilt. Magst du da mal berichten, wo du da warst?
Ja, vor allem.
War ja nur ein Viertligist.
Vor allem war das auf meiner Agenda schon ziemlich weit oben. Ich erinnere mich, ein Patreon von uns hat uns auch angeschrieben, dass
Christian.
Dass er Fan oder Anhänger oder Sympathisant dieses Vereins ist. Die Rede ist von CE Europa, also auf Deutsch ausgesprochen, Europa, aber dann wahrscheinlich Spanisch. Gründungsverein der Primera División mit dem FC Barcelona und mit Espanyol unter anderem. Also die drei großen Vereine der Stadt Barcelona.
Nur 1928 war die erste La Liga.
Mittlerweile natürlich dümpeln sie seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten in den Niederungen des spanischen Fußballs rum, aktuell eben vierte Liga. Und die haben am Sonntag gespielt, zufällig, ich chill hier so rum, denk mir, oh, ich könnte ja mal auf ein Spiel gehen mal wieder. Wir mögen das ja beide, ne? Schön ein bisschen unterklassigen Fußball mal mitnehmen, wo ist ein Spiel und am Sonntag mal ein bisschen... ja, Amateursport, hätte ich jetzt fast schon gesagt, wobei es ist ja professioneller Fußball, ja, aber ne, du weißt, was ich meine. Ja. Und dann sehe ich so zufällig, Europa spielt. Und tatsächlich bin ich zwei U-Bahn-Stationen weg von ihrem Stadion. Oh. Dann dachte ich mir, boah, da springe ich schnell hin und bin zur Halbzeitpause hin zu ihrem Spiel. Ziemlich geil, mega geiles Stadion, abgeranzt, abgerockt, gibt nur eine richtige...
Du redest jetzt vom Camp Nou, oder?
Auch das ist abgeranzt und abgerockt, ja, wahrscheinlich ja. ähnlich alt, die Stadien.
Ja.
Ja, also richtig, richtig cooles Erlebnis. Leider hat das Ergebnis nicht gestimmt. Es ging 0-0 aus. Also Europa gegen Prat, glaube ich, haben sie gespielt. Katalanisches Derby, denn die sind ja dann in dieser Unterkategorie katalanische Division da in der vierten Liga, in der Regionalsparte da. Ja, leider 0-0, aber trotzdem, Erlebnis war geil. Also lauter Hipster und lauter, ja, typisch Barcelona-mäßige linksalternative Typen mit Bärten und ne, und hier Sportzigaretten und die Bierchen um 12 Uhr gingen rum und es war ein geiles Erlebnis, muss ich echt sagen. Nach dem Spiel bin ich auf dem Rasen, ist ein Kunstrasen übrigens, bisschen mit Kids, dann haben die ganzen Kinder haben dann Fußball gespielt auf die Tore, also ich habe ein Tor im Stadion von Europa geschossen.
Ja, natürlich, nach dem Spiel habe ich mal den Ball reingeschossen, ne? Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten.
Ja, ein bisschen gekickt nach dem Spiel, wie gesagt, und dann, und das ist auch cool, direkt die Jugendmannschaften spielen alle in diesem Stadion. Sprich, um 12 Uhr war Viertliga-Duell, um 15 Uhr war die, was ist das, Juvenil C, also C-Jugend, glaube ich, müsste das gewesen sein, hat dann gespielt. Um 17 Uhr kam dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine U9 oder so. Also die spielen alle auf diesem Kunstrasen in diesem Stadion. Die Frauenmannschaften, die Jugendmannschaften, eine nach der anderen. Richtig geil. Cool. Sprich, ich habe mir dann ja dieses C-Jugendspiel auch noch angeschaut. Da ging es dann schön ab. Das war ein 3-0-Sieg für Europa. Und also generell kann ich wirklich jeden empfehlen, wenn er mal in Barcelona ist, guckt, wann diese Mannschaft spielt und geht einfach ins Nou Sardenya, glaube ich, heißt das Stadion. Einfach mal um das wahrzunehmen. Ist wirklich eine andere Welt, schön fernab von der Glitzer-Glamour-Welt des FC Barcelona, wo alles toll und schön und groß ist, also außer im Stadion, aber die Preise und so. Einfach mal ein bisschen, ja, eine Alternativwelt erleben. Schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. War wirklich geil.
Da geht das Groundhopper-Herz doch auch bei mir auf. Dazu noch nettes Wetter gehabt und Bierchen getrunken.
Ja, ja, schön bei 15 Grad in der Sonne. Und wie gesagt, Stimmung war auch geil. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren. Ich glaube, 3000 gehen nur rein. Wahrscheinlich waren so 1,5, 1,8. Die haben richtig Stimmung gemacht. Also Stimmung war teilweise von den Ultras, von denen da so 150. Die haben teilweise Stimmung gemacht wie im Camp Nou. Ja? Es war wirklich geil. Obwohl es 0-0 war, ich glaube, ich habe keine drei Torschossen gesehen, ja, in der zweiten Halbzeit. Aber es war trotzdem ein cooles, witziges Stadionerlebnis. Zur Halbzeit konntest du sogar for free ins Stadion.
Ja. Ach so, war, auch noch.
Ja, also oh. War wirklich witzig, cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
hat uns der Christian Casals was Ordentliches empfohlen. Aber gut, war ja klar, Gründungsmitglied, wie gesagt. Ich glaube, Real Madrid hat sein erstes Ligaspiel damals gegen CE Europa bestritten, eben 1928, 5-0 gewonnen. Lange her, jetzt als Viertligist.
Ist übrigens so ein bisschen, kann man vergleichen, so ein bisschen das Rayo Vallecano Barcelonas oder der FC St. Pauli Barcelonas. Also auch mitten in der Stadt gelegen, mitten rundherum sind mega die Wohnkomplexe, von denen du aufs Stadion blicken kannst. Also richtig so ein Barrio-Club, wie im Stadtviertel verankert. Ganz kleiner Club, sehr charmant, wirklich so ein bisschen wie wie Rayo, mehr oder weniger, nur dass sie halt es nicht schaffen, endlich mal ein bisschen aufzusteigen und nur in der vierten Liga rumdümpeln, aber hat viele Parallelen gehabt. Also ich mag das sehr, so ein kultiger Stadtteilclub, der die Wurzeln da im Stadtteil hat und eben auch ein sehr historischer Club auch ist, ne, weil er ja Gründungsmitglied ist. Also
absolut.
Probiert das mal aus bei eurem nächsten Barcelona-Trip.
Ja, und Espanyol will ich auch noch unbedingt. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Stadien, die ich auch in Barcelona noch vor mir habe. Mal schauen. Haben wir noch was zu Barca? Sonst wäre der erste Block dann, glaube ich, vorbei.
Champions League-Voraussicht machen wir hinten raus, oder was?
Vorausblick? Können wir am Ende so gesammelt machen.
Gut.
Dann machen wir kurz einen Break und dann geht's weiter mit den anderen Titelanwärtern. Bis gleich. Es gibt einen neuen Tabellenführer in La Liga, in Anführungszeichen. Endlich steht Real Madrid oben auf Platz 1, trotz einem Spiel weniger gegen Real Sociedad. Die Basken haben gepatzt, die Königlichen zuvor aber in Granada gewonnen. Mit 4:1, wie schon vor einem halben Jahr auch in Granada. Also dort mal wieder mehr oder weniger klare Sache. Das Spiel hat mir gefallen. Es war mal wieder ein bisschen, man hat ein System, einen Plan vielleicht gesehen, der nach vorne gegen die Angriffe ging. Schnell, direkt wurden sie ausgeführt. Da hatte Granada kaum Chancen, das zu verteidigen. Schicke Türchen, kann man sich nochmal die Highlights auf The Zone anschauen und dann am Ende auch ein verdienter Sieg, auch wenn es Real selbst nochmal ein bisschen spannend gemacht hat, wieder mal nach einer 2-0-Führung ein bisschen Larifari, dann durch einen Vinicius-Ballverlust noch das Gegentor kassiert, aber am Ende da ein hochverdienter Sieg mit eben schicken Türchen. Jetzt Platz 1 in der Liga, also da, wo die Königlichen doch eigentlich hingehören, jetzt darfst du intervenieren.
Ja, ich habe das Spiel nicht live gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt. Das sah schon sehr bequem und komfortabel und locker aus. Das würde ich mir bei Barca auch mal wünschen, dass die mal wieder so einen lockeren Sieg einfahren, wo sie ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Vor allem dieses, was war es, das dritte Tor, oder? War das das, wo Modric nochmal querlegt? War das das dritte?
Ja, genau.
Also klar, die Abwehr von Granada völlig entblößt und es fiel locker, aber es war auch geil ausgespielt. Ne? Also wirklich ein schönes Tor aus Madrid-Sicht.
Casemiro schickt Benzema, der rüber auf Modric, und dass der überhaupt mit seinem Tempo, seinen 36 Jahren noch vom eigenen 16er da wieder hinkommt und dann noch so uneigennützig rüberlegt und Vinicius auch genau weiß, hey, ich gehe jetzt nochmal die 5 Meter und biet mich an, mach mich da frei. Schon eigentlich ein Golasso. Das hat mich auch begeistert.
Ja, hab mir auch gedacht, ja, so ein lockerer Aufgalopp wäre mal wieder fein aus Barca-Sicht. Dank's natürlich Selbstvertrauen, Spaß, Kraft. Erst recht in Champions-League-Wochen ist das ja sehr, sehr wichtig. Und Tabellenführer auch noch. Also gelungener Spieltag für die Königlichen, ja.
Ja, wobei Kraft tanken, Ancelotti wieder erst so ab der 70., 80. gewechselt, also da hätte man auch schon nach dem 3-1 wechseln können oder nach der roten Karte eben wechseln können. Da wollte ich auch noch kurz mit dir drüber reden. Für mich ist das klar, oder ich finde das mal bewundernswert, dass ein Schiedsrichter da mal so klare Kante zeigt, um auch einfach die Techniker, die Offensivspieler zu schützen. Da ist es dann auch egal, ob da ein Messi am Ball ist oder ein Frenkie de Jong oder so, weil diese Attacke, sage ich mal, war nur dem Gegenspieler gewidmet. Moncho hat dann nur auf Vinicius geschaut, ist dann in ihn reingesprungen. Jetzt nicht mit offener Sohle, aber Knie an Knie und hatte keine Intention, irgendwie den Ball zu berühren oder an den Ball zu kommen. Deswegen war das klar auf Vinicius gerichtet. Und der hatte vorher schon ganz gut einstecken müssen. Deswegen hatte sich das so ein bisschen angebahnt, dass es irgendwie noch eskalieren könnte. Und da eben der Schiedsrichter gutes Zeichen, dass er das nicht nur mit Gelb ahnt, weil dann könnte sich der Nächste auch denken, ach so, da gibt's nur Gelb für ihn, dann haue ich jetzt auch nochmal einen raus. Deswegen für mich da mal eine schöne Entscheidung vom Schiedsrichter, das so hart zu bestrafen. Also hart ja, aber ja, völlig
vertretbar. Aber da gehe ich tatsächlich mit. Ich wollte genau da anknüpfen. Hart war es. Also ich habe mit Gelb gerechnet. Hat mich auch überrascht. Und ich glaube auch viele Spieler und Moncho auch. Ich glaube, jeder ging davon aus, ja, das ist eine typische Gelbe. Er kommt von der Seite, er senzt ihn da um, aber nicht mit offener Sohle oder so. Ja, harte, überraschende Entscheidung. Kann die Argumente verstehen, aber ich hätte trotzdem mit Gelb gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Aber Spiel war eh entschieden, von daher war es ja wurscht.
Genau, war dann auch nicht mehr entscheidend. Da schon beim Stand von 3-1 und dann hat Real ja noch einen nachgelegt. Noch, was mir so beim Spiel aufgefallen ist, Toni Kroos wirkt ein bisschen irgendwie 2-3 Jahre jünger. Da merkt man eben, was es ausmacht, wenn man aus der Nationalmannschaft zurücktritt, wenn man eben so 2 Wochen dann einfach mal ein bisschen regenerieren kann, das Training ein bisschen anders steuern kann, er sich erholen kann. Da wirkt er auf einmal noch frischer. Hat mir schon davor die letzten 2-3 Spiele wieder gut gefallen und jetzt eben noch ein bisschen schneller in seinen Bewegungen. Also gar nicht mehr so, dass er den Ball tot stoppt und erstmal noch nach hinten guckt und sich dann langsam dreht, sondern es ging alles irgendwie ein bisschen flinker und dann eben auch direkt seine ersten beiden Vorlagen dieser Saison gemacht. Erstmal schick Asensio bedient, also da merkt man hier, ohne Nationalmannschaft geht's auch. Hat ja gesagt, er will da einen Fokus auf seinen Verein richten, natürlich auch auf seine Familie, nicht mehr so viel reisen, nicht mehr diese hohe Belastung haben, was ja eben auch mit 31 Jahren so ein Fall ist. Das hätte ich mir auch bei einem Luka Modric mit seinen 36 Jahren gewünscht und jetzt Benzema hat's wieder, dass er wieder berufen wird und da öfter mal dann vielleicht Wehwehchen hat und deswegen jetzt auch kein sehr gutes Spiel gemacht hat in Granada. Aber man merkt so, Toni Kroos blüht da nochmal ein bisschen auf unter Ancelotti und ja, positive Zeichen bei Real.
Positive Zeichen bei Real, ja. So schaut's aus. Positive. Etwas weniger, ja,
nur, sorry,
sag
ja.
Du.
Ja, mach du ruhig. Den
ja, ich wollte sagen, etwas weniger positiv, aber typisch Atletico-mäßig war das Atletico-Spiel gegen Osasuna. Ja. Da wirst du auch ein bisschen mehr erklären können, denn ich habe nur die erste Halbzeit gesehen. Es war ja vorm Barca-Spiel. Erste Halbzeit habe ich in der Bar das Spiel verfolgt, ohne Ton allerdings, mit drei Journalistenkollegen aus Barcelona, die dann beim Spiel waren, dann mussten wir eben langsam aufbrechen und ja, die Entscheidung fiel ja dann erst in der zweiten Halbzeit sehr spät, aber ja. Auch bei der Zone haben sie es ja gesagt, typisch Atletico, als ich dann die zweite Halbzeit nachgeguckt habe, ne, sagen sie, die gewinnen das Ding halt dann hinten raus 1-0.
Ja, also in den letzten Wochen war Philippe ja auch gerne mal für einen Patzer gut, irgendwie Gegentore verschuldet und so weiter, sich nicht so geschickt angestellt, aber da 87. Minute steigt ideal hoch bei der Ecke, dann auch schön so ein bisschen über den Scheitel ins lange Eck, also da schicker Kopfball, danach noch artistischer Jubel von ihm, sieht man ja auch nicht so oft, da kann er jetzt mal wieder ein bisschen Lob einstecken, aber man merkt bei Atletico so richtig, rund läuft's noch nicht, sie haben sich auch gegen Osasuna wieder ein bisschen schwer getan, auch wenn Carrasco wieder geiles Dribbling mal hatte, aber es sind dann doch eher noch so ein bisschen Einzelaktion, jetzt musste mal wieder ein Standard herkommen und wenn man so auf die letzten 7 Spiele schaut, da haben sie eben nur 2 gewonnen, 2 verloren und da übrig bleiben dann noch 3 Unentschieden. Also die Mannschaft sucht noch so ein bisschen die Form, hat bestimmt auch ein bisschen diese an der Belastung der Länderspielpause zu knabbern, sprich De Paul war auf der Bank, Suarez war erstmal auf der Bank, dass man da hier und da alle Spieler nicht hundertprozentig fit zurück hatte, Griezmann wurde dann ausgewechselt und so weiter, aber ja, trotzdem hat das gegen Osasuna gereicht, die haben dann auch nicht so viel investiert, 39% Ballbesitz und so weiter. Von dem her geht das summa summarum in Ordnung, aber auch Atletico hat da definitiv noch Luft nach oben. Aber trotzdem sind auf Platz 4 weiter, halten sich damit da oben, also gibt es da eigentlich nicht viel zu meckern.
Gibt nicht viel zu meckern und auch nicht viel zu besprechen, weil es war eines dieser typischen, was ich so mitbekommen habe, Atletico-Heimspiele. Ne? So,
ja, genau. Ja,
so kann man es,
glaube ich, Hoffnung macht,
abschließen.
Bisschen Hoffnung macht, dass Llorente natürlich zurück ist, aber auch er ist jetzt noch nicht mehr dieser voll dynamische Powerspieler wie noch in der vergangenen Saison. Man muss da jetzt auch nach irgendwie 2-3 Wochen Verletzung wieder ein bisschen seine Form finden. Aber egal, bei Atletico war das soweit in trockenen Tüchern. Gab es jetzt auch keinen Aufreger im Spiel. Einen Aufreger gab es stattdessen eher in Sevilla. Die haben da auch ähnlicher Fall, Länderspielpause, viele Spieler erstmal auf der Bank, Acuña nicht so hundertprozentig fit, dass Lopetegui da eben nicht seine ideale Elf aufstellen konnte. Und ja, gegen Alaves, die sind aktuell eben dann doch ziemlich gut drauf. Also wir erinnern uns natürlich an das 1-1 im Camp Nou. Die haben jetzt von den letzten 5 Spielen 2 unentschieden, keins verloren und 3-mal gewonnen, sind da jetzt wieder raufgeklettert in der Tabelle auf Platz 14 und bleiben einfach unangenehm, speziell bei Standards. Da war ja in der Anfangsphase LaGuardia, hat nach Ecke getroffen, später noch Rossellou einen Elfmeter bekommen, da reden wir gleich drüber. Ocampos noch ausgeglichen und da dann Rakitic in der 92. Minute noch irgendwie das 2-2 erzielt. Also es wäre eigentlich auch ein Sieg verdient gewesen. Lopetegui da wieder sehr gelitten an der Seitenlinie, dann sich auch sehr gefreut, als der Ausgleich dann doch noch gefallen ist in dieser Regenschlacht. Aber ja, irgendwie war kein richtiges Durchkommen wegen eben Belastung, Länderspielpause, wegen schlechten Bedingungen, weil Alaves das natürlich auch hier und da gut gemacht hat.
Und sehr bitter natürlich für Alaves da in der, was war es, 92. Den Rakitic-Ausgleich noch zu kassieren. Also um ein Haar hätten sie ja wirklich auch die 3 Punkte entführt aus dem Sanchez-Pizjuan und eigentlich, das musste hinten raus einfach dicht machen. Also das fiel mir, das Tor war viel zu leicht, dass sie da zugelassen haben. Irgendwie auch fast schon gedanklich abgeschaltet, so, ja, wird ja eh nichts passieren. Schon bei der Flanke von rechts, weiß nicht was war, war mir das zu körperlos, warum agierte da so? Ja.
Ja. Leichtsinnig. Flank, dann Rafa mir so ein bisschen seinen Körper
reingestellt. Genau, aber irgendwie, das irgendwie viel zu leicht. Also mich sehr gewundert und sehr ärgerlich natürlich für Alaves. Ja, Lopetegui ist ja richtig aus sich rausgegangen bei dem Tor nach hinten raus. Also dem hat das schon sehr viel bedeutet.
Hoffentlich hat er sich keine Erkältung geholt hier durch den letzten blauen Pullover da. ja, aber auch für Alaves. Oder na, war es jetzt glücklich, dass sie dann wieder in Führung gegangen sind? Da reden wir jetzt eben über diesen Handelfmeter. Bei einem Freistoß hat ja so Ocampos ein bisschen sein Gesicht schützen wollen und da irgendwie eine Faust vor seinem Gesicht gemacht. Die Faust war aber eher dann ein bisschen seitlich und da ist der Ball dann eben rangegangen. Schwierig zu entscheiden ist.
Klarer Elfmeter.
Wo hört denn der Schutz?
Nee.
Wo fängt der Schutz an?
Nee, klarer Elfmeter. Nee. Klarer Elfmeter. Ich habe mich gewundert, warum der VAR 5 Minuten gebraucht hat, um das zu entscheiden. Oder überhaupt die ganze Prozedur, warum die 5 Minuten gedauert hat, bis der VAR da hinweist. Und natürlich Ocampos meckert und mault und will es nicht wahrhaben. Und der Schiedsrichter hadert und weiß nicht, soll ich es mir angucken. Warum dauert das denn 5 Minuten? Für mich war das nach der ersten oder spätestens zweiten Einstellung glasklar. Es gibt keinen Schutzhand. Ja, du kannst dir nicht das Gesicht mit der Hand schützen. Das gibt's nicht. Es war ja auch nicht mehr vor dem Gesicht, sondern es war ja wirklich, ne, so einen halben Meter weit weg. Er fährt den Arm aus, aktiv, zieht ihn nach oben, blockt den Ball damit in der Mauer. Das ist ein ganz klarer Handelfmeter, ohne Wenn und Aber für mich. Da gibt's nichts zu diskutieren.
Ja, gut.
Deswegen ich richtige dachte, Entscheidung.
Also seitlich vom Gesicht, jetzt kein halber Meter, aber ja,
gibt keine Schutzhand. Für mich, wie gesagt, richtige Entscheidung. Warum das 5 Minuten dauert, weiß ich nicht. Immerhin stand am Ende die richtige Entscheidung. Also da muss man ja dran trotzdem loben, denn beim Memphis-Elfmeter bei Barca stand die richtige Entscheidung nicht fest und der VAR hielt sich raus. Also hier hat das immerhin angemerkt und auch wenn es gedauert hat, sie kamen zum richtigen Call. Summa summarum stimmte das, aber es würde schneller gehen. Aber nichtsdestotrotz, für mich eine klare Sache.
Ja, okay. Und Joselu da auch weiter in ganz guter Form. Hat jetzt auch schon seine 5 Tore gemacht in dieser Saisonshow. Ist da absolut ein lebenswichtiger Faktor für Alaves. Auch einer der Gründe, warum es jetzt da aus der Abstiegszone rauf auf Platz 14 ging. Auch wenn das jetzt nur 3 Punkte
Vorsprung. Kann man bei dem Elfmeter übrigens von einem Torwartfehler sprechen? Ich glaube halt schon, ne? Den kann der Bono halten. Ja. Also klar, der Rasen komplett durchnässt und dadurch flutscht er ihm unterm Körper durch, aber das ist eigentlich ein Torwartfehler. Ne? Den
Elfmeter hat ihn eigentlich schon.
Den musste er haben, ne? Also schon Dusel für Joselu.
Dusel auch, ja. Und dann rutscht er da noch durch, so bitter, aber gut. Ja. Joselu hat es gefreut und das war dann auch die 7. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Also ja, war schon auch kurios, das so zu sehen. Egal. Am Ende entführt eben Alaves einen Punkt auf von der Regenschlacht in Sevilla. Hat man das auch soweit. Und dann gab es eben noch die, na gut, mehr oder weniger Überraschung am Sonntagabend. Du hast ja auf Real Sociedad Sieg getippt gegen Valencia. Ich habe mir aber schon gedacht, so gegen Bordalas, die werden wieder unangenehm sein.
Ich hatte erst unentschieden. Also ich tendierte zu unentschieden. Man muss dazu erzählen, du hast mich natürlich mal wieder genervt am Freitag mit Alex Tipps, ja, und ich war literally fast schon aus der Tür raus. Also ich habe den nur noch eine E-Mail senden müssen, wollte schon Koffer gepackt, wollte zum Flughafen. Scheiße, der Kern wieder mit seinem Tipps und habe das wirklich in 4 Sekunden runtergetippt. Und bei dem Spiel habe ich aber etwas überlegt und so, eigentlich ist das ein 1-1. Ja, komm, scheiß drauf, zack und ab und los zum Flughafen in die U-Bahn. Ja, im Nachhinein, ne?
Ärgert man sich.
50-50 Call, aber für mich also völlig nachvollziehbar, wenn man da unentschieden tippt, aber ja.
Und das war auch so das gerechte Ergebnis, also auch da 9-8 Abschlüsse, da waren hier und da ein paar kleine Chancen, aber keiner hat so richtig verdient gehabt. Natürlich Real Sociedad mehr Ballbesitz gehabt und so weiter, mehr Spielanteile, aber es zeigt sich mal wieder, das haben wir ja auch schon öfter mal thematisiert, Real Sociedad sind jetzt ein Meisterschaftskandidat. Einerseits sagt man immer, nee, die haben viele Verletzte, viele junge Spieler, die werden noch einbrechen und eben haben sie auch so ein bisschen eine Topspielschwäche. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die großen 6 Teams der Liga blickt, also neben Barca, Real und Atletico auch noch Sevilla, Bilbao und Valencia. Da haben sie in dieser Saison, war das jetzt das 5. Aufeinandertreffen, sie haben da erst 4 Punkte geholt. Also wir erinnern uns natürlich auch an die 2-4 Niederlage im Camp Nou, danach gab es dann eben noch 4 Unentschieden. Ja, Unentschieden sind gut, aber du musst eben auch mal einen schlagen. Und ich habe sogar noch von letzter Saison zusammengerechnet, da waren es von den 30 möglichen Punkten gegen eben Real und Atletico und Barca und so weiter. Was schätzt du von den 30 möglichen Punkten? Wie viele haben sie geholt?
Von 30 möglichen in Topspielen.
Ja, gegen Bilbao, Sevilla, Atletico.
Dann sage ich mal 8.
Oh, ja, es waren 7.
Stark.
Also immerhin. Da ein Sieg auch nur gegen Bilbao, einmal 1-0, ansonsten nur ein paar Unentschieden und eben auch öfter mal verloren. Und auch gegen Villarreal Betis, wenn wir jetzt noch weiterschauen, war es ähnlich. Also da hat einfach Real Sociedad noch ein bisschen diese Topspielschwäche, weswegen wir da sagen, die werden sich nicht so lange oben auf Platz 1 halten. Vielleicht reicht's für die Champions League, das hängt ja auch immer davon ab, was macht Barca noch und Sevilla und so weiter. Aber ja, da sind sie jetzt mal vom Thron gestürzt, wie auch in der vergangenen Hinrunde, da waren sie auch 5-6 Spieltage oben auf der 1 und dann irgendwann passiert es halt, dass du überholt wirst und das ging so in Ordnung. Da war dann doch, es war dann doch zu wenig gegen Valencia, auch wenn Oyarzabal zurück ist. Und im Endeffekt hat man auch gemerkt, die Jungen, irgendwann kriegen sie Nervenflattern und vielleicht irgendwo rasten sie auch mal aus oder da brennen die Nerven dann mal durch, so wie geschehen in der 76. Minute. Aritz Elustondo wird von hinten geschubst, ja, von was? Vom Valencia-Spieler. Liegt am Boden und tritt dann einfach nochmal so nach mit beiden Füßen so zurück, schaut auf was. Also, ja, da kann er sich auch nicht beschweren über die rote Karte.
Nee, oder? Das war dämlich. Also es war mal wieder, ja. Naja, klar, du kannst ja nicht raus.
Schönes Zusammenfassen, ja, dämlich.
Natürlich, es war auch sehr wenig. Er trifft ihn ja nicht mal und natürlich, was spekuliert dann auch drauf und wie das in Spanien so ist. Du willst provozieren, damit du dann eine rote Karte ziehst. Das gibt's ja bei jeder Mannschaft immer. Also es war sehr wenig, er trifft ihn nicht richtig, aber du darfst halt nicht mit beiden Beinen so austreten, wie so ein Pferd fast schon, nur dass er halt am Boden lag. Mhm. Also die Intention ist klar, das ist auch in Deutschland ist das immer rot. Ich bin da natürlich kein Fan von, da, wenn man ihn nicht mal trifft und es war auch nicht so ein richtiger Kick, aber es war halt so ein nach oben, ey, verpiss dich, du, ne, so, ja, genau, geh weg von mir, du nervst mich, zack. Ja. Darfst dir halt nicht erlauben als Spieler, ne, darfst dich nicht beschweren, dass es rot ist, auch wenn es wenig war. Oder vielleicht, es gibt Schiedsrichter, die vielleicht ein Auge zudrücken oder so, die sagen, ja, das gehört dazu, ein bisschen Ruppigkeit, aber das darfst du halt nicht erlauben als Spieler.
Ja, genau, das ist so diese kleine Cleverness, die eben immer gegen die abgezockteren Mannschaften Gegner fehlt, wie eben diese großen 6 Namen. Und da ist Valencia, auch wenn die selbst ja auch eine junge Mannschaft haben, wie La Real ebenso, aber da haben sie mit Bordalas bestimmt eher, sind sie ein bisschen das eingetrichtert, dass sie mal in diesen kleinen, dreckigen Szenen, wie sie da das so handhaben haben, also da kleiner Vorteil für Valencia. Ja, also neuer Tabellenführer, Real Madrid, mal gucken, ob das so bleibt. Es ist ja nur ein Punkt Vorsprung auf Real Sociedad und bei den Königlichen kommen ja jetzt die großen Wochen, zweimal gegen Athletic, es kommt das Derby, Sevilla kommt ja auch noch das nächste Heimspiel, also ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass sie da oben bleiben. Je nachdem, wie da auch mal, wie sich Bale und Hazard noch anstellen, ob die nochmal fit werden wollen oder so, egal. Was hast du noch zu La Liga? Was ist dir noch aufgefallen?
Mir ist das 4-0 von Getafe aufgefallen, weil das ist ja ein richtiger Befreiungsschlag. 3 Kopfballtore. Richtig gute Kopfbälle auch, also schön wuchtige Dinge und vor allem 4-0 von Getafe, da muss man ja fast schon zumindest ganz kurz drüber sprechen, dann, dass die überhaupt Tore schießen, kommt ja nicht so häufig vor und dann gleich 4 auf einmal, also da kann man wirklich sagen, der Knoten ist offenbar geplatzt, ich glaube es war sogar der 2. Sieg in Folge von Getafe, wenn ich mich nicht täusche, da war was. Dementsprechend hier schön, zwar immer noch in der Abstiegszone, aber 9 Punkte, nur noch 2 auf Granada, die 17. sind. Also Lebenszeichen, ganz klar. Und scheinbar Kike Sanchez Flores, der neue Coach, hat ein bisschen die Mannschaft wiederbelebt. Ja. Und was
Vor allem merkt man, wie man so eine Länderspielpause gut nutzen kann. Also er hat ja auch nicht gleich die idealen Ergebnisse in seinen ersten 2, 3, 4 Spielen, aber jetzt eben diese 2 Wochen offensichtlich gut genutzt, um da was zu verändern in der Mannschaft. 4-0 ist ja eine absolute Ansage, auch wenn es nur gegen Cadiz ging und ich auf 1-0 Sieg Cadiz getippt hatte.
Aber nichtsdestotrotz umso wichtiger, dass es gegen Cadiz war, denn die sind ja jetzt nur 3 Punkte weg. Also du hast wirklich da den Konkurrenten schön richtig mit reingezogen oder besser gesagt den Rückstand aufgeholt. Also enorm wichtiger Sieg für Getafe. Die Art und Weise wird ihn gut tun, dass er nicht mal irgendwie 1-0 gewinnen, sondern wirklich da mal sich den Frust der Anfangswochen von der Seele schießen und ein klares Lebenszeichen senden. Ja, das konnte übrigens Levante wieder nicht. Immer noch sieglos, das einzige sieglose Team in der Liga, Levante, mit 0 Siegen aus 14 Spielen, trotz Trainerwechsel. 12 mickrige Türchen, keins gegen Bilbao natürlich, die beste Abwehr der Liga haben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also
noch mit 8 Gegentreffer.
Gegen die Treffen ist schwer, aber umso bitterer für Levante natürlich, dass da erneut die Null stand. Auch wenn du jetzt sagen könntest, naja, 0-0 gegen Bilbao ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn du Tabellenletzter bist, nützen dir halt Punkte nichts, sondern, also Remis nichts, sondern da brauchst du 3 Punkte.
Ich glaube, 21 Spieltage ist Levante jetzt saisonübergreifend ohne Sieg, also da wird's höchste Zeit, aber da der Trainereffekt irgendwie noch nicht so da irgendwie bisher verpufft, und wenn wir über Trainerwechsel sprechen, es gab den 4. in La Liga, in Barcelona ist ja nochmal was passiert, aber jetzt eben auch fast ein bisschen überraschend, weil nach der Länderspielpause in Elche, Fran Escriba kam ja im Februar zurück, hat dann, glaube ich, Elche am letzten Spieltag noch aus der Abstiegszone rausgehoben, Huesca dafür abgestiegen, und jetzt gab es dieses natürlich auch verdiente 3-0-Niederlage gegen Betis, auch wenn die mal wieder eine rote Karte gesehen haben, aber ja, dann auf einmal irgendwie Chaos nach dem Spiel, Fran Escriba auf der Pressekonferenz selbst gesagt, von wegen, ja, mich hat der Präsident oder der, was ist das, Eigentümer, Christian Bragarnik heißt der, vorhin angerufen, dass ich entlassen wurde. Und da gab es dann noch ein paar Nachtreten von Fran Escriba, von wegen, man kann einen Club kaufen, aber nicht die Zuneigung der Leute. Sie haben nicht bedacht, was ich alles für diesen Club geleistet habe. Unter anderem eben vorm Abstieg bewahrt, aber eben auch schon eine erfolgreiche Zeit 2012 bis 2015 gehabt, seine ersten Amtszeit. Und ja, jetzt muss Fran Escriba nach 9 Monaten schon wieder gehen.
Ja, das hat ihm nicht ganz so gefallen, ne? Das habe ich tatsächlich auch gelesen, dieses der Präsident kann natürlich die Entscheidung treffen, die er will, oder machen, was er will, aber er hat nicht berücksichtigt, was ich für den Club geleistet habe. Denn er ist ja, wir hatten es öfter in dem Podcast besprochen, als er zurückkam, so eine kleine, ja, Legende ist vielleicht too much, aber schon ein bisschen bei Elche, ne? Schon. Weil er sie in die erste Liga geführt hat vor vielen Jahren, dann drin gehalten hat, dann sind sie ja nur wegen aus finanziellen Gründen abgestiegen, also Punktabzug und dies und das. Also sportlich haben sie die Klasse unter ihm dann auch 2 Jahre eigentlich gehalten. Dann kam er jetzt zurück, letzte Saison hat sie wieder vom Abstieg bewahrt. Und das stinkt ihm ganz eindeutig, dass er da entlassen wurde. Ich meine, so schlecht stehen sie auch nicht da. 11 Punkte, ne? Punktgleich mit Granada auf, also es fehlt ein Punkt zum, oder in dem Fall sogar ein Tor, und du würdest auf dem Nichtabstiegsplatz stehen. Klar, 2 Siege aus 14 ist ein bisschen wenig, aber ja.
Der Zeitpunkt ist halt auch irgendwie unlogisch. Also es war jetzt nicht so, dass sie davor so viel besser da standen. Dann hast du die Länderspielpause, hättest den Trainer da wechseln können, dass der 2 Wochen Zeit hat, und jetzt hast du auf einmal das Problem. Also irgendwie komisch, dass das so im ersten Spiel danach fällt. 0-3 gegen Betis kann man schon mal verlieren. Das sind sie jetzt nicht die Einzigen. Ja,
weiß man schon, wer Nachfolger werden könnte? Ich habe das jetzt nicht so verfolgt, wer da gerumert wird.
Weiß denn auch Elche nicht. Elche hat noch nichts bestätigt, und Gerüchte habe ich jetzt auch noch nichts groß gesehen. Mal gucken. Vielleicht ist es mal wieder Zeit für Pablo Machin oder Abelardo.
Gab's stimmt, auch. Stimmt. Ja, die, könnte
die,
sein. Ja.
Die Peter Neururer.
Naja, das ist jetzt ein bisschen hart. Naja, ne?
Ja. Der ist ja durch. Ja, dann haben wir doch in La Liga soweit alles durch und können noch mal ein bisschen Champions League schauen. Da
fangen wir gleich an.
Bitte nicht.
Vorgezogenes Finale.
Die Spanier schwitzen alle.
Alle. Nicht nur Barca natürlich, alle schwitzen sie. Also Sevilla. Ja,
Madrid ist Erster.
Okay. Okay. 3 von 4 schwitzen. Alle. Sevilla, absolutes Monster.
4 von 5 sogar.
Ja. Absolutes Monster ins Spiel. Ne? Noch sieglos. Atletico zu Hause. Eieieiei. Die müssen natürlich hoffen, dass Liverpool seine Hausaufgaben macht und Porto schlägt, und gleichzeitig müssen sie Milan schlagen. Wird nicht leicht, denn Milan muss gewinnen, sonst ist Milan raus. Also, und wenn du beispielsweise unentschieden spielst, musst du in Porto dann gewinnen. Ja. Also sprich, du müsstest jetzt gewinnen, um dann hoffen, dass Liverpool gewinnt, und dann kannst du auf unentschieden in Porto spielen, was ja Atletico eher liegt, ne? Ein bisschen Underdog-Fußball und Kontern.
Kannst ja auch keinen Liverpool-Sieg einkalkulieren gegen Porto, weil die sind längst durch. Vielleicht wird er jetzt ein bisschen geschont und Porto extra motiviert. Ja, da ist schon würzig.
Das ist würzig, ist das ein schönes Wort. Das ist richtig würzig, die Gruppe. Und würzig ist es auch bei Barca natürlich, denn da ein bisschen ähnlich. Du bist zwar 2 Punkte vorne, aber du kannst auf keinen Fall sagen, ein Unentschieden reicht mir ja, dann bleibe ich ja vor Benfica, weil du am letzten Spieltag bei den Bayern in München ran musst und Benfica spielt dann gegen Kiew zu Hause. So, das heißt, wenn du dann jetzt gegen Benfica nur unentschieden spielst am Dienstag und du verlierst bei den Bayern am Ende und Benfica gewinnt gegen Kiew, bist du raus, weil du den direkten Vergleich gegen Benfica verloren hast, weil der direkte Vergleich zählt ja bei Punktgleichheit.
Die hätten dann sogar 8 Punkte und ihr nur 7 Punkte, wenn ihr jetzt nur noch einen holt. Also dann wär's
ach so, wär's so, so dann habe ich vielleicht hab ich mich verrechnet dann. Aber ich wollte nur sagen, also jetzt so unentschieden, wenn du dann sogar ein Unentschieden bei Bayern, darauf wollte ich hinaus. Dass wenn du jetzt, du zweimal unentschieden spielst und Benfica spielt jetzt unentschieden und gewinnt dann gegen Kiew, ist Benfica weiter, weil direkter Vergleich. Ja. Das heißt, Barca, obwohl sie vorne in der Tabelle stehen, müssen gewinnen gegen Benfica und gleichzeitig Benfica sagt sich ja auch, ja, wir spielen ja nicht auf Unentschieden, sondern die wollen ja auch gewinnen, die sind ja zwei Punkte hinten. Also wirklich würzig mal wieder. Es wird würzig im Camp Nou.
Da muss man ja fast schon drauf hoffen, dass dieses Impfchaos beim FC Bayern noch wirklich explodiert und wirklich irgendwie Spieler streiken, wenn da jetzt Gehalt gestrichen wird und noch mehr in Quarantäne, dass wirklich das letzte Gruppenspiel dann irgendwie Barca da leichtes Spiel hat. Aber ich glaube schon, dass das, wie gesagt, dieses Glück, was Xavi jetzt am Samstag hatte, dass sie das da am Dienstag vielleicht nicht hatten, dass das wirklich nur 1-1 oder so ausgeht und das ist jetzt nicht optimal.
Also wir müssen eigentlich auf Sieg gehen. Vor allem hofft Barca wahrscheinlich darauf, dass Kiew jetzt gewinnt gegen die Bayern, weil dann hat Kiew selbst noch alles in der Hand, wenn sie gegen Benfica gewinnen. Also wenn Kiew zweimal gewinnt, können die ja auch noch. Aber du ja nicht willst, ist, dass Kiew ausgeschieden ist und dann nach Benfica reist, wenn du jetzt selber nicht gewinnst gegen Benfica, vorausgesetzt. Ne? Wenn du gewinnst, also das einfachste Rechnung ist, wenn Barca gewinnt, sind sie durch. Was ja schon eine Hausnummer wäre, nachdem sie 0-3 und 0-3 in diese Gruppenphase starten, ne, gegen Benfica und Bayern und dann am 5. schon qualifiziert wärst, wäre ja schon krass, hätte ich nie mit gerechnet. Wenn du gewinnst. Mhm. Aber wenn du nicht gewinnst, dann wird's wirklich kitzlig. Weil in München, oh wei. Wobei, kleiner Vorteil, in Bayern geht's ja richtig ab Corona-mäßig, da wurden schön wieder neue scharfe Gesetze erlassen, nur keine Auswärtsfans und nur 25.000 Auslastung, glaube ich, ne? Wie war's? Oder 25% des Stadions, irgendwie sowas.
25%.
Ja, also auch das hilft wahrscheinlich den Barca ein bisschen, dass da nicht ausverkauftes Haus ist. Aber ja, ich will da nicht dran denken müssen, dass du sagst, wir müssen jetzt am letzten Spieltag in München gewinnen, um Gottes Willen. Ja. Das wird.
Ich habe noch kurz was anderes, wo du gerade das Thema Auswärtsfans angesprochen hast. Die sind jetzt in La Liga seit diesem Wochenende wieder erlaubt. 100% gibt's ja theoretisch schon lange, nur eben noch ohne die richtigen Gästeblöcke, Gästetickets. Das ist jetzt anders gewesen. Ich hatte auch einen Granada, einen Kumpel, den Leo aus Hamburg, der hat 120 Euro für so ein Auswärtsticket gezahlt. Das ist ja leider fast schon normal bei so Topspielen, egal ob Klassiker oder sowas. Das wollte ich nur noch kurz einwerfen, damit ihr gehört habt, ach, Gästefans wieder erlaubt. Ja, zurück bei Barca. Was tippst du denn? Ich sag 1-1. Boah,
ich würde mich nicht wundern. Also ich muss dazu sagen, du bist natürlich immer unter dem Einfluss des letzten Spiels, das du live gesehen hast und vor allem diese letzten 10 Minuten waren ja fast schon katastrophal. Ne? Da muss ja Espanyol treffen. Wie sehr der Barca,
neue Verletzte.
Wie sehr Barca da gewackelt hat, ist bedenklich. Wenn du dann einen Schritt weiter gehst und du denkst, wenn der Gegner nicht Espanyol ist, all due respect, ne? Der trotzdem eine gute Mannschaft, aber die Qualität haben sie ja noch nicht da. Wenn du so gegen Benfica auftrittst, Benfica trifft da halt, weil die einfach mehr Qualität haben. So, deswegen, das macht mir natürlich Sorge, ne, wie du da.
Und die müssen halt auch noch mehr jetzt.
Genau.
War das nur ein Spieltag?
Genau. So.
Das ist ja ein Finale.
Richtig, genau das ist es. Also, die haben mehr Qualität. Du hast 0-3 verloren, du hast den direkten Vergleich verloren. Also, das wird, wenn du wieder so wackelig auftrittst. Also, die Abwehr hat mir einfach ein bisschen Sorgen gemacht in der Schlussphase. Mhm. Und vorne, was willst du da mehr machen mit deinen 17-Jährigen? Also jetzt haben ja wirklich lauter Youngster vorne gespielt. Gavi, der ein zentraler Mittelfeldspieler ist, hat auf dem Flügel begonnen. Der ist 17 Jahre alt. Und auf dem anderen Flügel hatte Ilias sein Debüt und der Xavi auch 17 Jahre alt. Du hast einfach mit zwei 17-Jährigen im Sturm gespielt. Und dann Memphis natürlich. Also das allein macht mir Sorgen. Kein Ansu Fati, kein Dembélé, außer Wunderheilung, aber glaube ich jetzt nicht dran, dadurch, dass es ja schon am Dienstag ist. Pedri fällt weiter aus, ne? Ja. Du hast auch die Firepower, die Erfahrung nicht in der Mannschaft, die Qualität nicht, auch wenn die Youngster natürlich vielversprechend sind. Abde hat mir gut gefallen nach der Einwechslung, auch ein recht schneller Rechtsaußen, schön trickreich und so. Also klar, Talente sind's, aber für ein absolutes Endspiel, dass du auf lauter 17- und 18-Jährige sitzen musst, boah, da wird mir ein bisschen Angst und Bange, ja.
Also Tipp.
Ja, ich tippe jetzt mal mit der Hoffnung und sage 2-1 Barca. Aber da ist wirklich viel Hoffnung dabei. Da ist sehr viel Hoffnung dabei.
Okay. Gut, dann spannend ist es auch in Gruppe F. Dort ja Villarreal und Man United punktgleich, jeweils 7 Punkte. Jetzt United natürlich Trainer entlassen. Was geht da für Villarreal? Spielen ja zu Hause gegen United. Vielleicht können die da auch gleich mal United überholen in der Tabelle. Aber da sieht es trotzdem noch ganz okay aus, dass man da irgendwie überwintert. In Europa auf jeden Fall. Young Boys sind ja auch fast schon raus mit ihren 3 Pünktchen. Und da vielleicht klappt es auch noch direkt was mit Champions League Achtelfinale für
Villarreal. Ich glaube, ein bisschen unglücklich für Villarreal, dass Ole Gunnar Solskjaer gerade entlassen wurde bei ManU. Weil so eine Trainerentlassung kann ja doch immer ein bisschen Kräfte freisetzen und die Mannschaft so ein bisschen befreien, vermeintlich, ne? Mal gucken, aber auf jeden Fall, also für Villarreal ist da ein Sieg drin, da ohne Wenn und Aber. Ja. Also den müssen sie anpeilen, das muss der Anspruch sein. Hast auch die Qualität, du hast im Hinspiel gezeigt, dass du richtig gut Fußball spielen kannst im Old Trafford. Da haben sie super gut mitgehalten. Du musst halt jetzt mal ein Ergebnis einfahren. Aber die Stärke hat die Mannschaft dazu, muss ich echt sagen. Also da bin ich wesentlich bessere Dinge als bei Barca und Co., um ehrlich zu sein.
Beim FC Sevilla sieht es da schon ein bisschen düsterer aus. Die empfangen den VfL Wolfsburg, sind ja, ist so gesehen, das Duell des vierten mit dem dritten, weil Salzburg und Lille stehen noch davor. Es ist noch eng in der Gruppe G, aber so wie sich Sevilla bisher angestellt hat in der Gruppenphase, ist das ja teilweise schon blamabel. Erst die 3 Unentschieden, irgendwie kaum mal ein Türchen, jetzt noch die Niederlage, Blamage gegen Lille fast schon. Da wird schwierig. Vielleicht haben sie wieder so Dusel wie in Wolfsburg da mit diesem späten Elfmeter.
Ja, aber das war ja auch ein absoluter Skandal-Elfmeter, wenn du dich erinnerst, ne? Wo du ja auch denkst, der war am Klo oder was treibt der da, ne? Ja, also Sevilla muss, ohne Wenn und Aber, da darf es keine Ausreden geben, du musst dieses Heimspiel einfach gewinnen. Punkt. Und ich sag, das schaffen sie auch. Ich glaube, das wird dreckig, das wird eklig, es wird wieder viel Tohuwabohu geben und es wird eng. Aber irgendwie so ein 2-1 oder 1-0 für Sevilla, sage ich voraus. Auch da natürlich ein bisschen die Hoffnung mit, die kleine spanische Brille tippt da mit, gebe ich auch ehrlich zu. Aber ey, nach 5 Spielen, wenn der FC Sevilla nach 5 Spielen noch keinen Sieg hat, das wäre ja wirklich blamabel. Also deswegen Sieg Sevilla, sage ich jetzt mal.
Ja, aber auch da ein bisschen, die müssen auch schon ein bisschen vielleicht Kräfte einteilen für den Sonntag. Da kommt es zum Topspiel mit Real Madrid. Also da mal gucken, ob da gleich schon Acuña voll durchspielen wird und Rakitic, wie hält seine Luft. Also das macht schon auch spannend. Oder ob Lopetegui dann eben eher den Spieltag gegen Real Madrid da aus der Hand gibt, das Heimspiel in Madrid. Also das wird spannend. Ansonsten eben Real Madrid natürlich bei Sheriff Tiraspol, logisch. Das gibt ein 5-0,
wie ich schon sagen, mal im Spiel gesagt habe. Ich wollte sagen, jetzt bitte nicht wieder 5-8-0. Ja? Das geht wieder nach hinten los. Nee.
Ja, offensichtlich. Nee, es ist natürlich absolute Mission, Wiedergutmachung. Sie können den Gegner nicht nochmal so unterschätzen, auch wenn das Hinspiel an einem normalen Tag gewinnst du das 4-1 und auch da sagt man dann, naja, okay, sind ja fast alle dabei, außer Hazard natürlich und außer Bale. Hier kam gerade der Kader, ja, Hazard reicht's noch nicht, Valverde reicht's auch noch nicht, sehe ich gerade. Ansonsten alle mit dabei, natürlich Benzema und Vinicius werden das schon irgendwie regeln und notfalls eben Kroos mit seiner neuen Energie wird das schon auch irgendwie regeln. Also ich bin guter Dinge, sagt er, das gibt dann eben 3-1, aber wer weiß, unangenehmer Platz, vielleicht ist schlechtes Wetter und wenn der Gegner irgendwie maximal motiviert ist, die sind ja auch fast sicher schon in der Europa League, können auch noch gut auf Platz 2 oder sogar Platz 1 gehen, wenn sie da wieder irgendwie gewinnen, Sheriff. Aber im Normalfall gewinnt das Real Madrid und fertig.
Ja, schließe ich mich an.
Ja.
Normalfall.
Alright.
Schnödes 2-0 und fertig, ja.
Schnödes fertig, genau. Heute Abend ist noch ein Ligaspiel. Wir haben noch Rayo Vallecano gegen Mallorca. Das riecht natürlich wieder nach Heimsieg für Rayo nach weiterem Festspielen zu Hause. Ich habe da 2-1 getippt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es bei dir war. Aber ich glaube, da tippt doch jeder irgendwie auf
Rayo. Ich glaube, ich habe unentschieden, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich habe das halt nochmal in 4 Sekunden zwischen Tür und Angel abgegeben. Aber ich ändere jetzt auch nicht mehr. Das ist mir jetzt auch wurscht.
Das ist durch. Da geht's für mich noch um den Spieltagssieg, weil der Robin ist noch mit 20 Punkten, hat er 2 mehr als ich. Vielleicht kann ich den noch überholen, aber vielleicht hat der auch. Nee, tatsächlich, Alex hat 1-1 getippt. Okay. Ja, schauen wir mal, ne? Mallorca ist ja jetzt auch nicht so schlecht in die Saison gestartet. Haben auch ein bisschen wieder was wieder gut zu machen. Ja, also Robin bisher noch Spieltagssieger. Vielleicht hole ich ihn noch ein. Ansonsten führen natürlich weiter der Jonas und der 87er. Peter ist gestürzt von Platz 1 auf jetzt Platz 3. Oho. Vielleicht geht da ja noch was heute. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch mit unserer neuen Folge. Ich muss, glaube ich, nochmal den Manuel begrüßen. Der ist ein neuer Patreon. Barca-Fan hat ja auch Frage gestellt gleich. Herzlich willkommen. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit in Barcelona.
Danke dir. Kurzer Hinweis, weil du Patreon angesprochen hast. Patreon.com/TikiTaka-Podcast in einem Wort. Da könnt ihr uns supporten, könnt ihr uns unterstützen. Gibt verschiedene Tiers. Du hast noch ein paar Tassen übrig, ne? Weiß gar nicht, ob da wer noch eine Tasse will. Patron werden, da bekommt ihr eine. Ansonsten hoffe ich, ja, dass das klappt am Dienstag bei meinem FC Barcelona. Ich schaue mir, glaube ich, sogar Dienstag Youth League an. Um 16 Uhr spielt Barca in der nice. Youth Champions League. Da gucke ich vorbei. Übrigens auch witzig, ganz kurze Anekdote hinten raus, bei CE Europa war, glaube ich, auch ein Barca-Scout. Auf jeden Fall war einer komplett in Barca-Montur. Ich bin mir sicher, dass das nicht irgendein Fan war, sondern dass das ein Scout war. Und da waren auch wirklich talentierte Jungs dabei. Also ich habe ja hier, wie gesagt, die Uhr, keine Ahnung was, 15 oder 14, 13 angeschaut. Da war schon ein paar talentierte Kicker dabei. Also muss man schon sagen, das war schon ein interessantes Niveau. Also ich scoute selber am Dienstag Nachmittag, die Jugend. Ja. Und am Abend schauen wir mal, was Barca so hinbekommt. Und dann werde ich zittrig auf der Tribüne sitzen.
Ja, okay, dann schauen wir mal. Naja, auf jeden Fall noch viel Spaß in Barcelona und euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, auch noch eine gute Zeit, gute Woche, schöne Champions League Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder nach dem Topspiel zwischen Real Madrid und Sevilla. Nehmen wir dann am 29. wieder auf. Bis dahin bist du aber wieder zurück.
Bis dahin bin ich zurück, ja.
Nicht, dass du hier Sonnenbrand noch mehr holst.
Ja, gut, es gefällt mir jetzt schon gut. Also hier so ein bisschen Strand und schöneres Wetter und so ist schon angenehm. Aber irgendwann ruft die Pflicht natürlich klar.
Okay. Na gut, dann mal. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.